Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Fitness, Gesundheit und Ernährung. Mein Name ist Thomas Kani, ich arbeite als Dozent an einer privaten Hochschule und bei Primetime Fitness in den Trainerschulungen bzw. auch in den Webinaren. Das heutige Thema lautet: Dein Rückenproblem beginnt vielleicht im Becken. Und das Becken ist dabei weder der Schuldige noch ein Knochen, den wir einfach nur gerade stellen müssen. Es ist vielmehr eine Art Verkehrsknotenpunkt zwischen Beinen und Wirbelsäule. Und wie gut dieser Knotenpunkt Bewegung, Kraft und Belastung weiterleiten kann, beeinflusst, welche Strategien dein Körper im Alltag und beim Sport zur Verfügung hat. Ich möchte heute direkt mit einer Frage beginnen. Wenn dein Rücken schmerzt, wo vermutest du dann das Problem? Wahrscheinlich im Rücken. Das klingt logisch, aber der Schmerz funktioniert nicht immer so einfach. Stell dir einen Rauchmelder vor. Wenn der Rauchmelder im Flur Alarm schlägt, bedeutet das zunächst einmal, das Alarmsystem hat etwas registriert. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Rauchmelder selbst brennt. Und ähnlich sollten wir Rückenschmerzen betrachten. Fakt ist, der Schmerz ist real, der Schmerz soll auch ernst genommen werden, aber der Ort des Schmerzes erzählt uns nicht automatisch die komplette Geschichte der Entstehung. Heute schauen wir deshalb mal eine Etage tiefer auf das Becken und die Hüfte. Wir beschäftigen uns mit 6 Fragen. Erstens, welche Rolle spielt das Becken überhaupt? Zweitens, was haben Hüftbeweglichkeit und Rückenschmerzen miteinander zu tun? Drittens, welche Bedeutung haben Kraft und Belastbarkeit? Viertens, warum kann Schonung langfristig problematisch werden? Fünftens, welche Übungen können sinnvoll sein? Und vielleicht am wichtigsten, wie bekommen wir wieder Vertrauen in Bewegung? Dabei möchte ich mit einem Mythos gleich zu Beginn aufräumen. Es geht heute nicht darum, dein Becken gerade zu rücken. Menschen sind nicht vollkommen symmetrisch und nicht jede Abweichung von einer vermeintlich perfekten Haltung ist eine Krankheit. Wir suchen deshalb nicht nach dem perfekten Körper, wir suchen nach einem Körper, der Optionen hat. Stell dir das Becken wie ein Kreisverkehr vor. Von unten kommen Kräfte aus den Beinen, von oben kommen Bewegungen und Belastungen aus dem Oberkörper. Und irgendwo müssen diese Kräfte verteilt werden. Und genau hier befindet sich das Becken. An ihm bzw. an seiner unmittelbaren Umgebung treffen unter anderem zusammen, schauen wir uns erstmal den Aufbau vom Becken an, und das Becken besteht ja aus mehreren miteinander verbundenen Knochen. Das heißt, wir haben einmal 2 Hüftbeine, die jeweils aus 3 verschmolzenen Teilen bestehen. Da haben wir einmal das Darmbein, das ist der große obere Anteil. Wir haben das Sitzbein, das sitzt hinten unten. Wir können die Sitzbeinhöcker auch sehr gut tasten, wenn wir seitlich unter unseren Po greifen, wenn wir sitzen. Und dann uns ein bisschen hin und her bewegen, dann spüren wir die sogenannten Sitzbeinhöcker. Und vorne unten haben wir dann das Schambein. Diese 2 Hälften, man nennt sie Hüftbeine, sind mit dem Kreuzbein hinten verbunden. Das heißt also, das Kreuzbein sitzt zwischen den 2 Hüftbeinen. Das Kreuzbein geht nach unten weiter in das Steißbein. Das schließt also sich unten an das Kreuzbein an und nach oben hin haben wir dann die Wirbelsäule. Die beiden Hüftbeine sind vorne über eine sogenannte Schambeinfuge und hinten über dieses sogenannte Iliosakralgelenk mit dem Kreuzbein verbunden. ISG heißt Os Ilium, das ist also das Darmbein. Und dann Os Sacrum ist das Kreuzbein. Ja, und das G steht halt für ein Gelenk. Oft wird in der Schulmedizin dieses Kreuzbein-Darmbeingelenk als Amphiadrose, also als steifes Gelenk bezeichnet, weil es nur minimale Bewegungen macht. Aber spätestens, wenn wir eine sogenannte ISG-Blockade haben, dann spüren wir sehr genau, das sind ja doch einige Bewegungen, wo dieses ISG-Gelenk, also Kreuzbein-Darmbeingelenk, mit beteiligt ist. Auf dem Kreuzband, wie gesagt, baut sich dann der bewegliche Teil der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule auf. Das heißt also, das Kreuzbein ist ja ein Bestandteil, genauso wie das Steißbein, ein Bestandteil der Wirbelsäule. Nur dass die Kreuzbeinwirbel, das sind 5 Stück in der Zahl, dass die verknöchert sind und die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule halt beweglich ist. Dann haben wir außer diesen knöchernen Strukturen noch sehr viele Muskeln. Das heißt, wir haben einmal die Gesäßmuskulatur, die aus dem großen, kleinen, mittleren Gesäßmuskel und großen, kleinen, mittleren Gesäßmuskel besteht. Wir haben dann die verschiedenen Bauchmuskeln, die hier am Becken ansetzen. Wir haben dann die Hüftbeugemuskulatur. Wir haben die Adduktoren. Das sind die Muskeln, die die Oberschenkel zusammenziehen. Wir haben die Beckenbodenmuskulatur. Wir haben an den Hüftgelenken, an den Hüftbeinen haben wir dann die Hüftgelenke, haben wir kleine Muskeln, die man als Rotatorenmanschette bezeichnet und genauso wie im Schultergelenk halt sehr wichtig für die Stabilität im Hüftgelenk sind. Ja, und ganz viele zahlreiche weitere Strukturen. Wir haben Bänder, wir haben Faszien, und natürlich auch viele Nervenbahnen, die aus der Wirbelsäule kommen. Auch aus dem Kreuzbein kommen immer noch Nervenwurzeln raus, die dann, wie gesagt, durch das Becken durchlaufen. Der bekannteste Nerv, den wir hier haben, ist der Nervus ischiaticus oder der Ischiasnerv, der an der dicksten Stelle ungefähr so dick wie ein Daumen sein kann, der dann hier durch das Becken läuft. Und wenn jetzt ein muskuläres Ungleichgewicht besteht, viel Krafttraining zum Beispiel, dann kann es sein, dass einer der Muskeln der Rotatorenmanschette, der sogenannte birnenförmige Muskel, der heißt Piriformis, dass dieser Muskel, wenn er sehr stark hypertrophiert, also sehr dick ist, dass er dann den Ischiasnerv komprimieren kann, was dann natürlich auch wieder Rückenschmerzen verursacht. Das Entscheidende ist aber nicht, jetzt hier die ganzen Muskeln aufzuzählen. Entscheidend ist, das Becken verbindet Bewegung. Und wenn du gehst, dann läuft dein Becken nicht einfach starr mit, sondern es bewegt sich bei jedem Schritt. Es macht immer kleine Mikrobewegungen. Und diese Bewegungen, die sind halt besonders wichtig. Wenn du dich bückst, bewegt sich ausschließlich deine Lendenwirbelsäule. Wenn du einen Ball, also nicht ausschließlich Lendenwirbelsäule, wenn du einen Ball wirfst, entscheidet die Bewegung nicht nur deine Schulter. Das heißt, unser Körper arbeitet immer in einem System. Man kann sich das so vorstellen, als wenn dein Körper ein Orchester wäre. Der Rücken ist vielleicht die Geige, die Hüfte, das Cello, die Bauchmuskulatur, dein Schlagzeug, die Beine sind die Bläser. Und wenn die Musik nicht gut klingt, dann wäre es ziemlich kurz gedacht, ausschließlich die Geige lauter oder leise zu machen. Vielleicht müssen die Instrumente hier wieder besser zusammenspielen. Und genau deshalb betrachten wir beim Rückentraining nicht nur den Rücken, sondern eigentlich immer das gesamte System. Jetzt können wir sagen, aha, dann kommt Rückenschmerz also vom Becken. Nein. Das wäre lediglich der nächste oder zu einfache Erklärungsversuch. Die Rückenschmerzen sind häufig multifaktorell. Multifaktorell heißt, das ist nicht nur ein einzelner Muskel und ein einzelnes Gelenk oder eine einzelne Haltung, die dann automatisch die Beschwerden erklärt, sondern es spielen ganz viele Faktoren mit einer Rolle. Auf der einen Seite haben wir die Belastung, dann haben wir den Schlaf, dann Stress, Trainingszustand, Erwartungen, Bewegungserfahrungen, Kraft und viele weitere Faktoren können zusammenwirken. Die WHO beschreibt chronisch primäre Rückenschmerzen deshalb ebenfalls nicht als Problem, das durch eine einzelne Maßnahme gelöst werden sollte, sondern empfiehlt einen personenzentrierten, ganzheitlichen Ansatz. Die Leitlinien der WHO, ich schaue jetzt mal, ob ich das da hier so komme, dass ich das lesen kann. Die Leitlinien skizzieren, also von der WHO, die wichtigsten Grundsätze der Versorgung von Erwachsenen mit chronisch primärer Low Back Pain. Also Low Back Pain heißt nichts anderes wie nicht diagnostizierbare Rückenbeschwerden. Das heißt, mir tut der Rücken weh, mir tut in der Lendenwirbelsäule im unteren Bereich, habe ich also Schmerzen. Ich gehe zum Arzt, der Arzt untersucht mich, er macht eine Röntgenaufnahme, er macht ein MRT, er macht ein CT. Das heißt also alle sichtbaren Verfahren, die er untersuchen kann, und stellt dabei aber keine Diagnose fest. Also es kann nicht sagen, da ist eine Bandscheibe, die da ein bisschen raussteht, also ein Bandscheibenvorfall. Oder hier können wir erkennen, da ist eine Entzündung an den kleinen Facettengelenke oder sonst irgendwelche Dinge. Das heißt also, wir haben Schmerzen in dem Bereich, die wir aber optisch nicht diagnostizieren können. Das ist ganz wichtig zu wissen, auch für das Training. Wenn ich nämlich als Trainer einen Kunden habe und er sagt, ich habe Rückenschmerzen, er aber nicht untersucht wurde, dann kann das alles Mögliche sein. Deswegen Low Back Pain heißt nicht untersuchte Rückenschmerzen, sondern nicht diagnostizierte Rückenschmerzen. Und hier ist es so, dass die bei primär nicht diagnostizierten Rückenschmerzen empfehlen, dass sie ganzheitlich, personenzentriert, gerecht, nicht stigmatisierend und auch nicht diskriminierend integriert und koordiniert sein sollen. Das heißt, die Pflege sollte darauf zugeschnitten sein, die Mischung von Faktoren sowohl physisch als auch psychologisch als auch sozial anzugehen, die ihre chronisch primäre Low-Back-Pain-Erfahrung beeinflussen können. Eine Reihe von Interventionen kann erforderlich sein, um das chronische, primäre Low-Back-Pain einer Person ganzheitlich anzugehen, anstatt einzelne Interventionen isoliert zu verwenden. Das heißt also, für uns, jetzt kann ich das wieder wegmachen, das heißt also für uns, wir suchen nicht einen Schuldigen, sondern wir suchen beeinflussbare Faktoren. Jetzt machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, dein Körper verfügt über ein bestimmtes Bewegungsbudget. Wenn du dich bückst, dann kann diese Bewegung unter anderem aus der Hüfte, also aus den Hüften, aus dem Becken, der Lendenwirbelsäule und den angrenzenden Bereichen kommen. Nehmen wir einmal rein beispielhaft, für eine Aufgabe benötigen wir 100% Bewegungseinheiten. Das heißt, all diese Einheiten müssen jetzt arbeiten. Normalerweise teilen sich verschiedene Regionen diese Bewegungen untereinander auf. Was passiert aber, wenn eine Region weniger beitragen kann? Dann müssen andere Regionen möglicherweise ihre Strategie ändern. Und das bedeutet nicht automatisch wenig Hüftbeweglichkeit gleich Rückenschmerz. So eindeutig funktioniert der Körper nicht. Aber eingeschränkte Bewegungsoptionen können wir beeinflussen. Wie ein Mensch eine bestimmte Belastung löst, das können wir beeinflussen. Wir können uns das so vorstellen, wir haben zum Beispiel eine Stadt, die hat 5 Straßen. Solange alle Straßen geöffnet sind, verteilt sich der Verkehr. Jetzt werden 3 Straßen gesperrt. Das heißt, die verbleibenden Straßen, die sind dann nicht plötzlich kaputt, aber sie müssen mehr Verkehr bewältigen. Und genauso möchte ich die Mobilität verstanden wissen. Mobilität schafft Optionen. Das heißt nicht, du musst maximal Beweglichkeit, sondern dein Körper sollte deine Anforderungen genügend Bewegungsmöglichkeiten besitzen. Ein Golfer braucht eine andere Bewegungsoption als jemand, der überwiegend spazieren geht. Ein Gewichtheber braucht eine andere Kapazität als ein Büroarbeiter. Deshalb lautet die entscheidende Frage nicht, bin ich beweglich genug, sondern bin ich beweglich genug für das, was ich von meinem Körper verlange. Es wird keine Präsentation gezeigt, das heißt also, das Ganze ist ja später dann als Podcast und dann, wie gesagt, bringt die Präsentation dann nichts. So, jetzt schauen wir uns an, Kraft und Beweglichkeit alleine reichen nicht. Das heißt also, jetzt kommt die zweite Seite der Medaille, denn Beweglichkeit ohne Kontrolle und Belastbarkeit ist nur ein Teil der Geschichte. Wir können uns vorstellen, ich habe eine große Tür und die Tür lässt sich wunderbar weit öffnen, aber die Scharniere, die die Konstruktion halten sollen, sind darauf nicht vorbereitet, die Belastung aufzunehmen. Was hilft denn uns dann eine große Bewegungsfreiheit, wenn dementsprechend die Kraft fehlt? Das heißt also, beim menschlichen Körper müssen wir uns dann auf mindestens zwei Dinge konzentrieren. Einmal kann ich die Position erreichen und kann ich dort Kraft erzeugen bzw. die Belastung tolerieren. Hier kommen unter anderem die Hüft- und Rumpfmuskulatur ins Spiel. Aber auch hier sollten wir nicht in das nächste Extrem verfallen. Es geht nicht darum, dass der Mensch ständig den Bauch maximal anspannen muss und es geht auch nicht darum, die Wirbelsäule möglichst unbeweglich zu machen, sondern es geht einfach darum, dass man so seinen Körper in der Kontrolle hat, dass man den Belastungen gewappnet ist. Wir können uns ein Zelt vorstellen, so ein gutes Zelt, da steht er nicht deshalb stabil, weil eine einzige Schnur maximal gespannt wurde, sondern die Stabilität entsteht durch das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Ähnliches beim Körper. Wir brauchen nicht einen magischen Muskeln, wir brauchen ein System, das Belastungen koordinieren kann. Wenn ich jetzt den ganzen Tag in einer sitzenden Position bin, dann wird sich der Körper irgendwann auf diese Position einstellen. Er wird sich sagen, okay, alles klar, diese Position ist für mich normal. Und wenn wir dann aufstehen, dann ist das natürlich für den Körper ein ungewohntes Verhalten und er fühlt sich dann vielleicht in dem Bereich unwohl. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder, auch wenn man den ganzen Tag sitzt, dementsprechend wieder neue Bewegungsmuster zu erlernen, indem man zwischendurch aufsteht, sich bewegt oder dementsprechend auch beim Training darauf achtet, dass man nicht wieder auf dem Fahrradergometer sitzt, sondern vielleicht aufs Laufband geht oder auf einen Crosstrainer, damit einfach unterschiedliche Bereiche aktiviert werden. Was sagt die Wissenschaft? Hier eine umfangreiche systematische Übersichtsarbeit über zahlreiche randomisierte Studien kam zu dem Ergebnis, dass Bewegungstherapie bei chronischen Rückenschmerzen wahrscheinlich wirksamer ist als keine Behandlung. Die übliche Versorgung oder Placebo, insbesondere hinsichtlich der Schmerzintensität, ist hier auch sehr unterschiedlich. Das heißt, ein Schmerzmittel kann dazu führen, dass vielleicht eine verspannte Muskulatur sich lockert. Aber die Frage ist ja, warum ist die Muskulatur verspannt? Das heißt also, man muss schauen, ist es eine Summe von Verhaltensmodifikationen, die man erreicht hat? Und dann irgendwann kommt der Schmerz. Und jetzt ist es wichtig herauszufinden, was muss ich tun, damit also ich wieder dementsprechend das Ganze abrufen kann. Die wichtigste Botschaft daraus lautet, also nicht eine einzige Übung heilt deinen Rücken, sondern Training ist Medizin, aber die Dosis und der Kontext, die zählen natürlich. Warum Schonung zur Falle werden kann, das ist auch ein wichtiger Punkt von diesem Webinar. Viele Menschen mit Rückenschmerzen erleben folgende Situation. Die Bewegung tut weh, zum Beispiel Bücken. Das Gehirn lernt dann, Bücken ist eine Gefahr, also vermeide ich das Bücken. Das fühlt sich auch kurzfristig vernünftig an. Ich habe weniger unangenehme Situationen, Aber dann passiert etwas Interessantes. Ich bewege mich weniger. Das heißt, meine Belastbarkeit kann sinken. Ich werde unsicherer und beim nächsten Bücken beobachte ich meinen Rücken noch stärker. Die Bewegung fühlt sich dann bedrohlicher an. Ich vermeide das noch häufiger und jetzt entsteht ein Kreislauf. Erinnern wir uns an den Rauchmelder. Ein guter Rauchmelder reagiert auf Feuer. Was passiert aber, wenn irgendwann schon beim Toast der Alarm schlägt? Der Alarm ist ja real. Das heißt, die Schwelle, bei der der Alarm ausgelöst wird, hat sich verändert. Bei längeren bestehenden Schmerzen kann ein ähnlicher Gedanke hilfreich sein. Schmerz und Gewebeschaden sind nicht dasselbe. Das heißt, der Schmerz ist ein Schutzsignal vom Nervensystem und wird von vielen Informationen beeinflusst. Deshalb können Gedanken wie, oh, mein Rücken ist kaputt oder ich darf mich nicht mehr bücken, meine Bandscheiben sind verschlissen oder wenn ich das spüre, mache ich etwas kaputt, die können unser Bewegungsverhalten beeinflussen. Es gibt eine Forschungen, sogenannte Fear Avoidance Beliefs, das heißt also angstbedingte Vermeidungsüberzeugungen, die zeigen, dass Bewegungs-, beispielsweise schmerzbezogene Angst für bestimmte Patientengruppen prognostiziert relevant sein kann. Besonders bei subakuten Rückenschmerzen bestehen Zusammenhänge mit ungünstigen Verläufen, die dann mit mehr Einschränkungen verbunden sein können. Das heißt, wir wissen von Untersuchungen, die Menschen, die dann anfangen, in Schonmuster reinzugehen, die haben nachher mehr Beschwerde als die Menschen, die sich bewegen. Das heißt aber auch nicht, dass wir den Schmerz ignorieren, sondern es heißt ganz einfach, dass wir Bewegung wieder sicher erfahren. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich möchte dazu jetzt im Praxisteil vier Prinzipien vorstellen, und zwar lieber vier Prinzipien anstatt vier Winterübungen. Und zwar, ich möchte euch ein paar Übungen zeigen, aber bitte merkt euch den Satz, eine gute Übung ist keine Reparatur, sie ist ein Trainingsreiz. Wir versuchen nicht, einen vermeintlich verschobenen Knochen zurückzuschieben. Wir geben dem Körper Erfahrungen. Eine Übung, die man sehr gut in einer Rückenposition machen kann, ist, dass wir unser Becken bewegen und wahrnehmen. Das heißt also, wir liegen auf dem Rücken, die Beine sind angestellt und jetzt bewegen wir unser Becken langsam vor und zurück. Das bedeutet, einmal entsteht etwas mehr Hohlkreuz und dann bewegst du dich in die andere Richtung. Das ist so ähnlich wie die Übung Katze-Kuh aus dem Yoga, nur dass wir auf dem Rücken liegen und kleine Bewegungen machen. Also nicht maximal, auch nicht mit Gewalt, sondern einfach erkunden. Du sollst dich bei diesen Bewegungen, sollst du dich fragen, kann ich diese Bewegungen bewusst steuern? Ich kann dann die Bewegungen kleiner werden lassen, dann immer kleiner werden lassen, bis man in so einen angenehmen Mittelbereich kommt. Und da weiß man ungefähr, das ist so die funktionelle Stellung von meinem Becken. Das heißt, wir haben jetzt in dem Becken oder jetzt an der Lendenwirbelsäule kombiniert mit dem Becken, haben wir jetzt eine sogenannte Beugung und eine sogenannte Streckung gemacht. Die zweite Bewegung, die wir machen, das ist die sogenannte Lateralflexion im Becken, kommt auch wieder zum Großteil aus der Wirbelsäule und die können wir uns so vorstellen. Wir liegen auf dem Rücken, die Beine sind gestreckt, wir können den Oberkörper leicht anheben, uns auf die Ellbogen abstützen, die sogenannte Schwimmbadstellung. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir versuchen jetzt, die rechte Ferse von mir wegzuschieben. Das heißt, wir verschieben die Ferse von uns weg und ziehen die Ferse wieder zu uns ran. Gleichzeitig schieben wir die linke Ferse vor, sodass wir immer wieder im Wechsel die linke Ferse über den Boden nach vorne schieben. Dabei kommt das Becken in so kleine Seitkippbewegungen. Das ist eine sehr gute Mobilisationsübung auch. Gerade wenn man so ein bisschen verspannt ist, kann man das also damit sehr gut lockern. Und ideal wäre es, wenn du jede Übung, also zwei haben wir besetzt, die dritte kommt jetzt noch, so ungefähr eine Minute durchführst und ganz wichtig, immer im schmerzfreien Bereich. Das heißt also, das können am Anfang ganz kleine Bewegungen sein, die vielleicht nur 5 mm sind und mit der Zeit werden die Bewegungen dann größer, je nachdem, wie das Schmerzrepertoire ist. Wenn die Schmerzen gering sind oder keine Schmerzen sind, dann kannst du die Bewegung größer ausführen, ansonsten die Bewegung geringer. Und die dritte Bewegung, die wir dann noch haben, die auch wichtig ist, um jetzt mal dort die Muskulatur so ein klein bisschen zu lockern, das ist die Rotation. Und für die Rotation legen wir uns dann in die Bauchlage. Wir können die Hände übereinander legen, die Arme sind angewinkelt, sodass die Stirn auf den Händen aufliegt. So sind wir in einer entspannten Position im Oberkörper. Und jetzt versuchen wir ganz einfach locker mit unserem Becken uns nach rechts und links zu drehen. Das heißt einfach nur, das Becken, das pendelt so ein klein bisschen nach rechts und links, sodass eine Rotation entsteht. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man so einen Pizzateig hat und bewegt diesen Pizzateig immer sozusagen vor und zurück. Genau das Gleiche macht die Wirbelsäule. Sie dreht sich dabei ein klein bisschen nach rechts und links. Diese drei Übungen, die helfen dir, deine Muskulatur und die beweglichen Anteile der Lendenwirbelsäule und deines Beckens zu entspannen und etwas zu lockern. Oft ist nämlich das Problem, wenn Schmerzen entstehen, dann spannt sich die Muskulatur an. Und wenn die Muskulatur die ganze Zeit angespannt ist, dann neigt sie dazu, sich fast zu verkrampfen. Das heißt also, sie kriegt einen höheren Tonus. Und um diesen Tonus zu lösen, sind diese Übungen hier sehr gut. Das kann man dann jeden Tag machen, wenn es darum geht, die Mobilisation der Lendenwirbelsäule und vom Becken zu bewerkstelligen. Und nachher zeige ich noch eine Übung, wo ich dann ganz gezielt dieses Iliosakralgelenk bewegen kann und auch hier da eine leichtere Lockerung habe. Ganz wichtig, dieses Webinar ersetzt keine Diagnose beim Arzt. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Rückenschmerzen habe und die Schmerzen sind über mehrere Tage und die Schmerzen gehen nicht weg, dann sollte man das abklären lassen. Das kann sein, dass der Arzt sagt, okay, nimmst du einfach mal ein Schmerzmedikament, damit sich die Muskulatur lockert. Das kann oft schon eine große Hilfe sein. Ansonsten aber muss man das aber abklären, wenn die Schmerzen weiter sind. Wichtig ist, es gibt nicht die perfekte Beckenposition. Wir wollen vielmehr die Fähigkeit entwickeln, Positionen wieder zu verändern. Eine Übung, die man sehr gut durchführen kann, ist, wenn man sich aufrecht hinstellt und dann das Gesäß nach hinten schiebt, während man den Oberkörper nach vorne bewegt. Ich erkläre in den Kursen immer, stell dir vor, du möchtest dich auf die Toilette setzen. Das heißt also, der Po wird bewusst nach hinten oben geschoben. Ja, und dann richtest du dich wieder auf. Hier üben wir eine grundlegende Strategie. Und zwar, wir wollen die Bewegung aus der Hüfte und aus dem Rumpf miteinander koordinieren. Also nicht isoliert nur aus der Wirbelsäule bewegen, sondern auch aus dem Hüftgelenk. Und jetzt kannst du verschiedene Varianten ausprobieren. Du kannst ein bisschen mehr in die Knie gehen, du kannst etwas weniger in die Knie gehen, du kannst mehr Bewegung aus der Hüfte machen. Das Ziel ist nämlich nicht, wie ein Roboter immer exakt dieselbe Bewegung zu machen, sondern das Ziel lautet mehrere Bewegungsoptionen. Und ihr werdet dann sehen, bei der einen Bewegung, die tut einem besser, die andere Bewegung, die spürt man ein bisschen mehr. Das heißt aber nicht, dass es in der nächsten Woche noch genauso ist. Es kann sein, dass dann die nächste Übung auch weniger Beschwerden macht. Deswegen ausprobieren. Eine andere Übung, die sehr wichtig ist, das ist die sogenannte Glute Bridge. Das heißt also, ich liege auf dem Rücken, die Füße sind aufgestellt und jetzt hebe ich kontrolliert mein Becken an, halte es kurz und dann senke ich es wieder ab. Hierbei geht es nicht darum, irgendeinen Muskel einzuschalten, der angeblich abgeschaltet war, sondern es geht ganz einfach um die Fähigkeit, über die Hüfte und Rumpf Kraft zu erzeugen. Wenn das leicht wird, dann die Belastung schrittweise steigern. Denn Training funktioniert immer über Anpassungen. Das Gleiche habe ich dann auch im Fitnessstudio. Da haben wir dementsprechend dann auch Maschinen, wo wir das Ganze dementsprechend trainieren können. Auch hier immer wieder wichtig, zum Trainer gehen, mit dem Trainer individuell ein Trainingsprogramm erstellen und dann dementsprechend dann diese Übung trainieren. Also Hip Thrust wäre dann sozusagen die fortgeschrittene Übung von dieser sogenannten Glute Bridge. Wichtig ist, Training bedeutet, dass man sukzessive steigert. Das heißt also, damit der Körper sich anpassen kann, braucht er einen ausreichenden Reiz. Wenn ich jetzt immer nur diese Glute Bridge mache und ich habe dann irgendwann mal 30, 40, 50 Wiederholungen gemacht, dann sind die Reize dementsprechend nur noch gering. Das heißt, es wird irgendwann eine Alltagsbewegung und darum ist es wichtig, immer wieder auch im Training die Reize zu ändern. Das ist der Grund, warum man eigentlich zu einem Trainer gehen sollte. Die Trainer wissen, dass es hier verschiedene Periodisierungsmodelle gibt, wo man also dann dementsprechend mal mehr den Stoffwechsel trainiert, also die Kraftausdauer, wo man dann auch mal mehr vielleicht den Schwerpunkt auf den Muskelaufbau bzw. den Muskelerhalt hat, das sogenannte Hypertrophietraining, oder dass man dann auch mal vielleicht hingeht und mit schweren Gewichten trainiert, um ganz einfach dafür zu sorgen, dass wir unsere Muskulatur über das Nervensystem besser ansteuern können. Jetzt haben wir genügend Übungen am Boden gemacht. Jetzt können wir anfangen mit Kniebeuge oder jetzt zum Beispiel mit Ausfallschritte. Ein Bein wird nach vorne gestellt, ein Bein nach hinten und dann senkt man sich mit geradem Oberkörper, ziemlich geradem Oberkörper, senkt man sich langsam ab und drückt sich dann wieder hoch. Warum kann so eine Übung interessant sein? Ganz einfach, das ist was, was wir im Alltag machen. Das heißt, wenn wir aufstehen, dann bewegen wir ja viele Gelenke und auch mehrere Muskelgruppen. Und das ist im Sport dann, das wird die Steigerung dazu, aus der Hocker aufstehen zum Beispiel. Das kann man hier schön kombinieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Hüftbeweglichkeit, wir trainieren die Beinkraft, wir haben eine Beckenrumpfkontrolle, wir trainieren das Gleichgewicht und auch das Belastungsvertrauen. Und das ist wieder wichtig, weil es geht darum, dass wir irgendwann wieder dazu kommen, dass wir also irgendwann wieder unser Training absolvieren können, beziehungsweise unseren Alltag. Wenn jemand monatelang ausschließlich nur winzige kleine Übungen macht, obwohl das Ziel ist, vielleicht wieder Tennis zu spielen oder Krafttraining oder im Garten zu arbeiten oder wandern zu gehen, dann fehlt irgendwann die Brücke zur tatsächlichen Belastung. Deswegen muss man das langsam steigern. So, und jetzt zu der Übung, die sehr wichtig ist, wenn man so eine ISG-Blockade auch mal so ein bisschen spürt und sagt, beim Gehen, ich habe Schmerzen. Ja, jeder, der das schon mal gehabt hat, der kennt das. Von einem Tag auf den anderen oder von einem Moment auf den anderen, ja, altert man um Jahrzehnte. Das heißt, man kann sich kaum noch bewegen. Man geht wie ein alter Mann, sage ich dann, wenn ich sowas mal habe, kommt selten vor. Und das hat damit zu tun, dass die Muskeln ISG-Gelenk, also um das sogenannte Hüftbein-Kreuzbein-Gelenk, jetzt habe ich es wieder, dass diese Muskeln vielleicht kontrakt sind, also sich blockieren. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Muskulatur wieder lockern können. Dazu setzen wir uns auf einen Stuhl aufrecht hin und zwar so weit nach hinten, dass wir mit dem Rücken fast die Rückenlehne berühren. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Die Füße bleiben dabei am Boden stehen. Wir heben den Sitzbeinhöcker ein klein bisschen an, indem wir einfach aus der Hüfte uns zur Seite neigen. Dann gehen wir mit dem Hüftbein ein klein bisschen vor, Dann gehen wir zur anderen Seite, heben das Hüftbein an, gehen wieder ein klein bisschen vor. Und so machen wir einen Spaziergang mit unseren Sitzbeinhöckern auf dem Stuhl. Die Bewegungen sollen nur so groß sein, wie wir wenig Schmerzen bzw. keine Schmerzen haben. Das Ganze machen wir auf dem Stuhl. Wir gehen so weit vor, dass wir nicht runterfallen und dann natürlich wieder ganz langsam wieder zurück. Das Ganze macht man ungefähr so 3-4 Mal. Wenn ich dann beim vierten Mal nach vorne gegangen bin mit diesen kleinen Schritten, dann öffne ich meine Beine etwas über Schulterbreit, die Füße bleiben am Boden. Ich setze meinen Oberarmknochen an die Innenseite, von mir aus, wenn das jetzt der linke Arm ist, setze ich den Oberarmknochen auf die Innenseite vom linken Oberschenkel. Ich lege meine rechte Hand auf die Innenseite vom rechten Knie und jetzt drücke ich meine Oberschenkel zusammen. Das heißt, ich versuche jetzt den Unterarm sozusagen zwischen meinen Beinen einzukeilen. Das kann ich einmal links mit links beginnend machen, einmal mit rechts beginnend. Und da kann es sein, dass man so, ja, manchmal hört man so ein kleines Flop-Geräusch. Das kann auch sein, dass man spürt, da ist so ein Ziehen und dann flop, dann löst sich das. Und das ist genau der Moment, wo dann die verspannte Muskulatur dann sozusagen durch diesen Zug, den ich jetzt hier habe, in dem Moment sich entspannt und dann fühlt sich das viel besser an. Das Ganze, wie gesagt, das kann man dann so 2-3 Tage mal machen, bis man merkt, okay, das fühlt sich jetzt wieder alles ganz normal an. So, jetzt haben wir natürlich nicht nur ein Training und ein paar Übungen gesehen, sondern ich werde jetzt auch mal auf so ein paar typische Trainingsfehler eingehen. Und der erste Fehler, den man macht, ist, man sucht nach einer magischen Übung. Das heißt also, das hört man immer wieder, auch auf der Trainingsfläche. Die Kunden kommen zu uns und sagen, welches ist die beste Übung gegen Rückenschmerzen? Und ja, darauf gibt es selten eine seriöse, allgemeingültige Antwort, weil die Menschen unterscheiden sich, die Beschwerden unterscheiden sich, die Ziele unterscheiden sich. Und die WHO empfiehlt strukturierte Trainingsprogramme bei chronisch primären Rückenschmerzen, wo alle möglichen Bestandteile der Versorgung sozusagen mit einbezogen werden und nicht eine universelle Wunderübung. Das heißt also auch hier, die Kombination aus verschiedenen Übungen kann es da machen. Das können Mobilisationsübungen sein, das können Dehnübungen sein, aber auch Kräftigungsübungen, Koordinationsübungen, Gleichgewichtsübungen. Das muss man individuell zusammenstellen. Dann ein zweiter Fehler ist, Schmerz wird automatisch mit Schaden gleichgesetzt. Schmerz verdient Aufmerksamkeit, das ist wichtig. Aber Schmerz bedeutet nicht automatisch, dass gerade Gewebe geschädigt wird. Das heißt, gleichzeitig sollte natürlich nicht jeder Schmerz einfach wegradiert werden. Neu auftretende, starke Beschwerden, neurologische Auffälligkeiten, Trauma sowie andere Warnzeichen gehören natürlich medizinisch abgeklärt. Aber ansonsten immer wieder schauen, ist es eher so ein bisschen Angstgefühl, was man hat in der Bewegung oder ist es wirklich ein Schmerz? Und ich erkläre immer den Kunden, wenn sie richtig Schmerzen haben bei der Bewegung, dann kommt es immer wieder darauf an, ist das ein Schmerz, der stechend ist? Ist das ein Schmerz, der zieht? Das heißt, das Schmerzempfinden ist ganz wichtig, dass man dementsprechend auch weiß, okay, hier darf man noch einen Reiz setzen oder nicht. Dann dauerhaftes Schonen ist auch der dritte Fehler jetzt zum Beispiel. Nach einer akuten Reizung kann eine vorübergehende Anpassung sinnvoll sein. Aber Anpassung ist etwas anderes als eine dauerhafte Vermeidung. Das Ziel lautet häufig, Belastung intelligent dosieren und anschließend wieder steigern. Der vierte Fehler wäre nur mobilisieren. Das heißt, manche Menschen mobilisieren ihre Hüfte jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Aber irgendwann muss der Körper lernen, die verfügbare Bewegung auch unter Belastung zu nutzen. Deshalb haben wir immer die Mobilität, die Kraft und dementsprechend auch die Belastungssteigerung. Ein Fehler, der auch häufig ist, ist eine angsterzeugende Sprache, weil wir haben ja gehört, dass psychosomatisch oder sozial auch Auswirkungen auf unser Körper haben kann. Ihr kennt alle den Ausdruck, wenn der Arzt sagt, sie leben nicht mehr lange. Ne? Was macht das in einem Körper? Und genauso ist es auch, wenn jetzt gesagt wird, dein Becken ist komplett schief. Ne? Wenn ein Becken schief ist, ein sogenannter Beckenschiefstand, und man untersucht diesen Beckenschiefstand und man stellt dann fest, da ist wirklich eine Beinlängendifferenz von 1,5 Zentimeter. Oder da ist vielleicht der Oberschenkelhalswinkel vom rechten zum linken Oberschenkelhals, sieht man dann im Röntgenbild, der ist ein bisschen verändert. Oder man sieht, dass die Hüftgelenkspfanne auf der rechten Hüfte in einem anderen Winkel im Hüftgelenk drin ist als auf der anderen Seite. Oder man hört, dein Wirbel ist raus. Das sind alles Punkte, wo man dann nicht sagen kann, okay, alles klar, wir haben jetzt einen Beckenschiefstand, das sind 1,5 Zentimeter, dann machen wir 1,5 Zentimeter, gleichen wir aus und dann ist es gut. Das kann sogar sein, dass diese 1,5 Zentimeter, die man da ausgleicht, nachher dazu führen, dass man noch mehr Beschwerden hat. Stellt euch vor, ihr seid 30, 35 Jahre alt und kriegt einen Beckenschiefstand diagnostiziert. Das heißt, unsere Wirbelsäule hat sich ab dem 18. Lebensjahr sind wir wahrscheinlich nicht mehr großartig gewachsen. Das heißt also, über 14, 15 Jahre hat sich diese Wirbelsäule auf diese Position eingestellt. Und jetzt das einfach gerade zu stellen und dann zu sagen, das war's, das funktioniert oft nicht. Also auch hier versucht man sich so ein bisschen anzutasten und ein bisschen auszugleichen, beziehungsweise dementsprechend halt in der Therapie Training zu machen, damit das Ganze sozusagen sich ein bisschen besser stabilisiert, manchmal sogar auch ausgleichen kann. Nicht immer ist ein Beckenschiefstand bei einer Skoliose die Ursache. Bis zu 90% sagt man, die Skoliose ist idiopathisch. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, wo sie herkommt, und dann ist vielleicht der Beckenschiefstand nur ein Zufallsbefund. Oder wenn ich jetzt gesagt kriege, deine Bandscheibe ist abgenutzt, ne? Das kann in vielen Menschen ein Bild erzeugen, mein Körper ist fragil. Das heißt also, wir sollten die Menschen aber nicht zerbrechlicher machen, als sie sind, sondern wir sollen eine Kommunikation vermitteln, wo wir sagen, dein Körper kann sich anpassen. Und das ist so eine wichtige Botschaft, wieder Vertrauen zu bekommen. Und vielleicht ist das die wichtigste Anpassung im Training, dass wir nicht nur stärkere Muskeln haben, sondern vielleicht auch einen neuen Gedanken erzeugen. Das heißt also, das kann ich wieder. Ne? Du hebst etwas vom Boden auf und nichts Schlimmes passiert. Du gehst wieder joggen und dein Körper toleriert das. Du machst einen Ausfallschritt, du hebst ein Gewicht, du drehst dich. Und mit jeder positiven Erfahrung entsteht natürlich ein kleines Stück Vertrauen. Wir können uns das vorstellen, die Belastbarkeit ist wie ein Bankkonto. Jede sinnvolle dosierte Trainingseinheit zahlt etwas ein. Das heißt also, Krafttraining wäre eine Einzahlung. Beweglichkeit ist eine Einzahlung. Ein guter Schlaf ist eine Einzahlung. Positive Bewegungserfahrungen sind Einzahlungen. Natürlich gibt es auch Abbuchungen. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite vielleicht Stress oder ungewohnte hohe Belastungen. Vielleicht auch mal einen Schlafmangel oder eine Krankheit, vielleicht sogar eine intensive Trainingseinheit. Das Ziel ist deshalb nicht, niemals Geld auszugeben. Das Ziel ist, das Konto so gut zu füllen, dass wir uns die Belastungen leisten können. Und genau das ist für mich Training. Wir bauen mit diesem Training Reserven auf, und von diesen Reserven oder in diesem Bereich von diesen Reserven können wir dann gut arbeiten. Das bedeutet, wenn du dir aus diesem Webinar 5 Dinge mitnimmst, dann diese. Erstens, der Ort vom Schmerz ist nicht automatisch der einzige Ort von dem Problem. Das heißt also, da spielen viele Faktoren mit einer Rolle. Zweitens, das Becken ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Beinen und Wirbelsäule, aber deswegen nicht automatisch schuld. Drittens, Beweglichkeit bedeutet vor allem, Optionen zu besitzen. Viertens, Kraft und Belastbarkeit müssen trainiert werden. Bewegungstherapie gehört bei chronisch primären Rückenschmerzen, wie gesagt, zu den von der WHO beispielsweise bedingt empfohlenen Behandlungsbausteinen. Fünftens, Ziel von Training sollte nicht nur weniger Schmerz sein. Das größere Ziel lautet, wieder mehr leben, wieder spazieren, wieder mit den Kindern spielen, wieder trainieren, wieder den Koffer tragen, wieder Sport treiben, wieder eine Bewegung machen, die vorher zehnmal oder ohne vorher darüber zehnmal nachzudenken. Ihr erlebt das häufig, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dass dann im Kopf die Gedanken rund gehen, wow, das wird nie mehr, ich kann nie mehr. Das ist nicht die richtige Einstellung, sondern hier muss man sagen, welche Strategien muss ich jetzt wählen, damit ich meinen Rücken wieder gut hinbekomme. Das heißt, es geht nicht darum, habe ich einen perfekten Rücken, sondern es geht darum, wie mache ich meinen Körper wieder bereit für das Leben, das ich führen möchte. So, jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Ich schaue jetzt mal, während diese Fragen da geschrieben werden, möchte ich noch ein paar Punkte oder Leitfaden, drei Leitfaden euch mitgeben, die ihr euch selbst beantworten könnt. Das heißt also, welche Bewegung vermeide ich aktuell aus Angst vor meinem Rücken? Oder welche körperliche Fähigkeit würde mir im Alltag am meisten Freiheit zurückgeben? Was könnte eine kleine realistische Belastungssteigerung für die kommende Woche sein? Das sind zum Beispiel Fragen, die ihr euch selbst mal stellen könnt. Jetzt kommen hier schon einige Fragen rein. Und zwar habe ich jetzt einmal, mein Becken ist schief, kann das meine Rückenschmerzen verursachen? Also der Körper ist nicht vollkommen symmetrisch. Eine sichtbare oder gemessene Asymmetrie allein beweist deshalb noch nicht, dass sie die Ursache für deinen Schmerzen ist. Interessanter ist, ob bestimmte Bewegungen eingeschränkt sind, welche Belastungen Beschwerden provozieren und welche Fähigkeit wir trainieren können. Das heißt, auch hier wieder ein individueller Ansatz zu schauen, welche Bewegungen sind im Moment noch nicht so gut und welche Bewegungen kann ich schon machen. Ich erlebe das häufig, dass ich zum Beispiel ein Trainingsprogramm schreibe, speziell für Leute mit Low-Back-Pain-Beschwerden, mit Beschwerden im Becken vielleicht. Und jetzt habe ich beispielsweise 5 Übungen, wo ich sagen kann, das sind gute Übungen, diese 5 Übungen, die können wir machen. Dann gehe ich nicht hin und mache direkt alle 5 Übungen, sondern ich fange mit einer Übung an und beim nächsten Training frage ich, wie war das für dich? War das gut für dich? Hat es dir gut getan? Dann kommt die zweite Übung dazu. Dann frage ich, wie waren die 2 Übungen? Da kommt die dritte Übung dazu. Dann vielleicht die 4. Und es kann sein, dass bei der 4. Übung, dass man dann sagt, danach war das wieder ein bisschen schlimmer gewesen, es hat sich nicht so gut angefühlt, dann kann es sein, dass diese 4. Übung vielleicht noch zu früh ist. Das heißt also, deswegen immer wieder individuell vorgehen und immer wieder nachhören, wie hat sich das Ganze angefühlt. Auch selbst mal in den Körper reinfühlen, wie sich das Ganze anfühlt. Dann kommt hier die Frage, soll ich bei Rückenschmerzen dehnen? Das kann angenehm und sinnvoll sein, wenn es dir hilft. Dehnen ist aber kein Muss und normalerweise nur ein Baustein. Entscheidend ist langfristig häufig Bewegung, Belastbarkeit wieder aufzubauen. Das heißt also auch hier, Beweglichkeitstraining ist ein Tool, aber nicht das einzige, sondern man muss auch dementsprechend mobilisieren. Das heißt also wieder mehrgelenkige Bewegungen reinbringen und dann auch dementsprechend mit der Zeit dann die Belastbarkeit erhöhen. Darf ich trotz Schmerzen Krafttraining machen? Das hängt von der Ursache, von den Symptomen und der Situation ab. Bei vielen unspezifischen oder chronischen Rückenbeschwerden kann angepasstes Training sinnvoll sein. Entscheidend sind passende Übungsauswahl, Dosierung und die richtige Progression. Das heißt, neue, starke, ungewöhnliche Symptome, die sollten vorher fachlich abgeklärt werden. Dann haben wir hier die Frage, sind Kniebeugen oder Kreuzheben schlecht für den Rücken? Also nicht grundsätzlich. Beides sind Belastungen, an die sich ein Körper anpassen kann. Entscheidend ist die Ausgangssituation. Entscheidend sind Technikoptionen, Dosierung, die Trainingshistorie und die individuelle Verträglichkeit. Auch hier wieder schauen, dass das Feedback vom Trainer ganz wichtig ist. Wenn es um die richtige Technik geht, man sieht dann häufig, dass vielleicht der Vorderfuß zu stark belastet wird, die Ferse so ein bisschen abhebt oder vielleicht die Knie nach innen wandern. Wenn die Knie nach innen wandern, kommt es zu einer Innenrotation im Hüftgelenk, was dann wieder mehr Belastung natürlich auf das Becken ausübt. Deswegen muss man da individuell immer wieder schauen, dass man da eine gute Technik hat. Manchmal ist auch wichtig, dass man die Sensorik verbessert. Das heißt also, der Felix, der Orthopäde, der manchmal dabei ist und ich, wir sind ja Fan von diesem Sensor Pro. Sensor Pro ist ein Gerät, wo man sogenanntes propriozeptives Training, also Gleichgewichtsübungen machen kann, die einfach dazu führen, dass wir besser unsere Muskulatur ansteuern können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann ein Erex-Kissen sein, wo man Übungen drauf macht. Das kann sein, dass man das Ganze kombiniert. Das heißt also, da gibt es so eine methodische Übungsreihe. Man macht zuerst mal zwei Standsübungen, die Augen sind geöffnet. Dann auf zwei Beinen stehen, die Augen sind geschlossen. Dann kann man hingehen und kann sagen, man stellt sich mal auf ein Bein, die Augen sind dabei geöffnet. Dann die Steigerung wäre dann der Einbeinstand, die Augen zu schließen. Die nächste Steigerung wäre dann der Einbeinstand und jetzt aber das Bein zu schwingen, ob das jetzt eine Vorrückbewegung ist, ob man da eine Acht schwingt. Das sind alles Steigerungsmöglichkeiten und dann das Ganze wieder mit offenen, geschlossenen Augen. Das heißt nicht, dass man diese Übungen alle hintereinander setzt, sondern dass man ein, zwei Übungen sich aussucht. Und wenn man dann spürt, jetzt fange ich an, mehr zu wackeln, ich kann die Bewegung nicht mehr so gezielt durchführen, dann hört man auf. Weil klar kann ich von der Muskulatur her das Ganze noch ansteuern, aber mein Nervensystem ist schon überfordert. Es schafft nicht mehr, diese Feinmotorik, diese Muskulatur so sensibel anzusteuern, dass die Bewegung geschmeidig ist. Dann habe ich hier eine Frage, muss ich meinen Core ständig anspannen? Ne? Also muss ich ständig den Rumpf anspannen? Ne? Also dein Rumpf, der muss sowohl Spannung erzeugen, als auch Bewegung zulassen können. Das heißt also, im Alltag brauchen wir unterschiedliche Strategien. Ein maximal angespannter Bauch ist nicht für jede Situation die beste Lösung. Das heißt also, hier eine gute Kombination, eine gute Ansteuerung wäre hier wichtig. So, jetzt schaue ich mal, ob da noch irgendwelche Fragen dazugekommen sind. Okay, ich sehe jetzt mal keine Frage. Also bevor wir jetzt diesen Podcast beenden, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Vielleicht bist du heute mit der Erwartung gestartet, dass ich dir erkläre, was deinem Becken oder deinem Rücken, was mit deinem Becken oder mit deinem Rücken nicht stimmt. Und ich hoffe, du gehst jetzt mit einer anderen Frage raus, und zwar, was kann mein Körper wieder lernen? Denn dein Körper ist keine Maschine, bei der ein Zahnrad schief sitzt und nur wieder an der richtigen Stelle geschoben werden muss, sondern dein Körper ist ein anpassungsfähiges System. Und er reagiert auf das, was du mit ihm machst. Das heißt auf Bewegung, auf Training, auf Belastung, aber auch auf Schonung, Unsicherheit und Angst. Deshalb gefällt mir zum Abschluss die Metapher von einem Weg. Stell dir vor, dass du aufgrund deiner Rückenschmerzen irgendwann aufhörst, bestimmte Wege zu gehen. Du bückst dich anders, du hebst bestimmte Dinge nicht mehr auf, du verzichtest vielleicht auf Sport, du bewegst dich vorsichtiger und irgendwann fühlt sich dieser Weg tatsächlich gefährlich an. Einfach, weil du ihn lange nicht mehr gegangen bist. Die Lösung besteht darin oder nicht darin, dich mit Gewalt auf diesen Weg zurückzuschicken, sondern darin, ihn Schritt für Schritt wieder begehbar zu machen. Und vielleicht beginnt es mit einer kleinen Bewegung und dann bekommt etwas mehr Beweglichkeit dazu, etwas Kraft, etwas mehr Belastung und irgendwann entsteht etwas, was mindestens genauso wichtig sein kann wie dein stärkster Muskel, nämlich Vertrauen. Und das Vertrauen, dass dein Rücken Belastung aushalten kann. Das Vertrauen, dass Bewegung nicht dein Feind sein muss. Das Vertrauen, dass dein Körper sich verändern und anpassen kann. Deshalb möchte ich 3 Fragen für deinen Alltag mitgeben. Ne? Also, wie gesagt, welche Bewegung vermeidest du momentan? Welche Fähigkeit möchtest du zurückgewinnen? Und was wäre ein kleiner Schritt, den du bereits morgen gehen könntest? Denn am Ende geht es nicht darum, ein perfektes Becken zu haben. Es geht auch nicht darum, eine perfekte Haltung zu finden. Es geht auch nicht darum, jede Bewegung perfekt auszuführen. Es geht darum, deinem Körper wieder mehr Möglichkeiten zu geben. Mehr Bewegung, mehr Kraft, mehr Belastbarkeit und vor allem mehr Vertrauen. Vielleicht beginnt dein Rückenproblem im Becken. Vielleicht spielt das Becken nur eine von mehreren Rollen. Aber die Lösung, die beginnt sehr wahrscheinlich nicht mit Angst vor Bewegung. Sie beginnt damit, deinen Körper wieder kennenzulernen, ihn sinnvoll zu fordern, ihm Schritt für Schritt wieder mehr zuzutrauen. Das erlebe ich häufig, wenn ich mit Menschen rede, die einen Bandscheibenvorfall hatten und heute wieder Sport treiben. Ne? Was ist da passiert alles, um das Ganze zu machen? Das heißt also, sie haben es geschafft, einen Weg zu finden, auch wieder Vertrauen zu finden in die Bewegung. Und das ist letztendlich das, was das Ziel sein muss. Du musst versuchen oder solltest versuchen, nicht eine Perfektion zu haben, sondern einfach Möglichkeiten zu finden. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Körper durch Training, Bewegung, das richtige Verständnis langfristig leistungsfähiger und belastbar machen kannst, dann abonniere jetzt diesen Podcast. So verpasst du keine der nächsten Folgen. Und vielleicht kennst du jemanden, der gerade mit Rückenschmerzen kämpft, Bewegungen vermeidet oder das Vertrauen in seinen Körper ein Stück verloren hat. Dann teile diese Folge gern mit dieser Person. Manchmal ist es ein neuer Blickwinkel, der erste Schritt zurück in die Bewegung. Wer weiß. Danke, dass du heute dabei warst. Bleib neugierig, bleib in Bewegung und vor allem vertrau darauf, dass dein Körper lernen kann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.